Gemeinde, die Predigt ist über 1. Mose 13, von Vers 3 an bis Kapitel 14. Ich habe die Predigt mit dem Thema überschrieben: Gott breitet seine Herrschaft aus durch Liebe und durch Kampf. Ein alternatives Textthema ist hier drauf. Aber es ist jetzt leider. Ich habe mich gestern noch umentschieden. Also, Gott breitet seine Herrschaft, wer mitschreiben will, kann das aufschreiben. Gott breitet seine Herrschaft aus durch Liebe und durch Kampf. Der erste Punkt lautet: Spiele nicht Glaube und Liebe gegeneinander aus. Spiele nicht Glauben und Liebe gegeneinander aus. 1. Mose Kapitel 13, Vers 3, folgende. Vom Südland aus zog Abram von Lagerplatz zu Lagerplatz bis zu der Stelle zwischen Bethel und Ai, wo er zuerst seine Zelte aufgeschlagen hatte. Das war auch der Ort, an dem er den Altar gebaut hatte. Dort rief er im Gebet den Namen des Herrn an. Auch Lot, der mit Abraham zog, besaß Schafe, Rinder und Zelte. Das Weideland reichte für beide nicht aus. Ihre Viehherden waren nämlich zu groß, als dass die beiden zusammenblieben. Es gab zwischen den Hirten von Abrahams Herden und denen von Lots Herden immer wieder Streit. Außerdem wohnten damals noch die Kanaaniter und die Beresiter im Land. Da sagte Abraham zu Lot: Es soll doch kein Streit zwischen uns sein, auch nicht zwischen unseren Hirten. Wir sind doch Brüder. Das ganze Land steht dir offen. Trenn dich von mir. Du kannst nach links gehen, dann gehe ich nach rechts. Du kannst nach rechts gehen, dann gehe ich nach links. Soweit erst einmal. In der Schriftlesung haben wir die Einleitung in die sogenannte Abrahamsgeschichte gehört. Das ist 1. Mose von Kapitel 11, Vers 27 bis Kapitel 25 geht die ungefähr. Und die Abrahamsgeschichte, kann man sagen, das ist was Besonderes, weil es ist eigentlich die erste Geschichte in der großen Erzählung der Mosebücher, wo, ich sag mal, wir über längere Zeit bei einer Person verweilen, dem Abraham. Und in der Schriftlesung haben wir gehört, dass Gott dem Abraham Zusagen gegeben hat. 1. Mose 12, die ersten drei Verse. Er hat ihm zugesagt, dass er wird Nachkommen haben und seine Nachkommen sollen ein bestimmtes Land in Besitz nehmen. Das Land Kanaan. Und wenn man sich die Frage stellt, also warum gerade solche Zusagen? Also warum Zusagen von Nachkommen und von einem bestimmten Land? Das hängt mit der Vorgeschichte zusammen, 1. Mose 1 bis 11. Das ist so der Auftakt für die große Erzählung, die damit Abraham beginnt. Und die Bestimmung, die die Welt hat, die lesen wir schon in 1. Mose 1. Gott hat eine Erde geschaffen, das ist die Verbindung zu dem Land, das Gott dem Abraham zusagt, und Gott hat den Menschen auf die Erde gestellt, er hat ihn geschaffen, damit er an der Stelle Gottes über die Welt herrscht. Das ist die Verbindung zu den Nachkommen, also Erde, Land, Menschheit, Nachkommen. Weil da ist ja sowas wie der Sündenfall, 1. Mose 3. Das heißt, der Mensch hat es abgelehnt, seiner Bestimmung nachzukommen, Gott zu verherrlichen. Und als Folge davon ist der Erdboden verflucht worden. Also irgendwie scheint es jetzt erst einmal vorbei zu sein, dass die Erde der Ort sein kann, wo Gott sich durch den Menschen verherrlicht. Und an dieses Dilemma knüpft die Zusage an Abraham an. Mit Abraham beginnt Gott offensichtlich, eine Menschheit zu schaffen, die auf der Erde lebt Gott verherrlicht. Das sind die Nachkommen Abrahams. Also dazu passt es natürlich, dass Abraham selbst auch jemand ist, der Gott verherrlicht. Das wird dann später in der biblischen Geschichte deutlich, auch im Neuen Testament. Abraham wird häufiger als das große Vorbild vor Augen gestellt, den es gilt nachzuahmen. Aber Abraham, der hat Glauben gelernt. Wir haben das auch in der Schriftlesung gehört. Da verlässt er das Land Kanaan aus Unglauben. Und da kommt noch ein zweiter Unglaube hinzu. Er hat Angst, dass er in Ägypten umgebracht wird, weil seine Frau Sarah so schön ist. Also, was überlegt Abraham sich? Sarah soll sich als seine Schwester ausgeben. Also, Abraham hat zwei Zusagen, Land und Nachkommen, und beide bringt er mutwillig in Gefahr. Er verlässt Kanaan und bringt Sarah in die Gefahr, dass sie die Frau des Pharaos wird. Und hier wird deutlich, der eigentlich große Held in der Abrahamsgeschichte ist nicht Abraham, sondern Gott. Und Gott wird Abraham so führen, dass alle Nachkommen von Abraham über Jahrhunderte und über Jahrtausende hinweg an diesem Mann was lernen werden. Das ist schon in 1. Mose 12 deutlich, man wundert sich, also warum tadelt Gott nicht Abraham? Warum droht Gott dem Pharao? Also der Pharao ist ja, kann man sagen, der Unschuldigste an allem. Der weiß ja von nichts. Abraham hat das eingefädelt. Aber hier lernen wir ein Beispiel. Gott hat sich den Abraham ausgesucht. Er soll derjenige sein, der seinen Segen empfängt. Und darum spielt das in diesem Zusammenhang für Gott keine Rolle. Gott hat sich entschlossen, den Abraham zu segnen. Komme, was wolle. Und daraus scheint der Abraham gelernt zu haben, dass er sich auf Gott verlassen kann, dass Gott ihm gerade dann unter die Arme greift, wenn er im Glauben schwach ist, wenn er der Zusage nicht vertrauen kann. Und so haben wir jetzt in Kapitel 13 einen anderen Abraham vor uns, der die Zusagen Gottes klar vor Augen, dass also seine Nachkommen das Land Kanaan in Besitz nehmen werden. Und jetzt scheint es auf den ersten Blick so zu sein, dass er wieder eine Zusage einfach preiszugeben droht. Da wird berichtet, ja, Abraham und Lot, die sind noch beieinander, aber die haben beide so viele Herden, so viel Besitz, dass sie nicht mehr genügend Weide finden in Kanaan. Vielleicht dazu noch kurze Erklärung. Abraham und Lot waren Nomaden. Und es wird hier auch extra erwähnt in Vers 7. Damals wohnten noch die Kanaaniter und die Peresiter im Land. Das heißt, Abraham und Lot mussten sich mit ihren Herden immer irgendwelche Nischen suchen, wo sie von den ortsansässigen Bewohnern geduldet wurden. Es war also nicht das ganze Land Kanaan, was ihnen zur Verfügung stand, sondern eben diese Nischen zwischen den Ortschaften, wo sie geduldet wurden. So, da wird uns gesagt, das wurde langsam eng. Und Abraham, das ist derjenige, der die Initiative ergreift, um den Konflikt mit Lot beizulegen. Abraham ist der Onkel, Lot ist der Neffe. Abraham ist nach damaligem Verständnis der Patriarch. Er hat das Sagen. Also er hat die Vollmacht, dem Lot zu sagen, die Zusage hat Gott mir gegeben, dass mir das Land Kanaan gehört. Und wenn du dich mich nicht unterordnen willst, dann bitte verlass diese Gegend, siedel dich irgendwo an, wo du willst. Aber hier kannst du nicht bleiben. Entweder du ordnest dich unter oder du gehst. Also Abraham hätte das Recht dazu, so aufzutreten. Er sitzt am langen Hebel. Er tut es aber nicht. Er spricht Lot in Vers 8 als seinen Bruder. Wir sind doch Brüder. Also Abraham hebt Lot auf die Ebene, wo er selber steht. Und mehr noch, er überlässt dann sogar Lot die Wahl, ob er jetzt, also welchen Landstrich er sich jetzt aussucht, um dort als Nomade zu leben. Abraham hat ein Recht, welches er hier nicht ausspielt gegenüber Lot. Warum? Offensichtlich hat er begriffen, es geht nicht, Glaube und Liebe gegeneinander auszuspielen. Das, was Abraham befürchtet, ist, wenn ich jetzt mein Recht durchsetze, kommt es zu einem Streit mit Lot. Und den will ich nicht. Ich habe zwar von Gott die Zusage, dass mir und meine Nachkommen dieses Land gehört. Und eigentlich ist es so, der Lot, der kann hier nur bleiben, wenn er sich mir unterordnet. Aber diese Karte spielt Abraham nicht. Weil es einen höheren Wert gibt als das Recht, nämlich die Liebe. Und das, wovon Abraham hier überzeugt ist, ist es, ich muss die Zusage nicht mit Gewalt durchsetzen, weil das widerspricht dem Grundsatz der Liebe. Offensichtlich schätzt Abraham die Situation ein, Lot will sich ihm nicht friedfertig unterordnen und deswegen macht er ihm den Vorschlag, trenn dich von mir. Dieses trenn dich von mir heißt nicht, hau endlich ab, sondern ist angesichts der Lage. Offensichtlich willst du dich mir nicht unterordnen, dann müssen wir auseinandergehen. Du kannst nach links gehen, dann gehe ich nach rechts. Du kannst nach rechts gehen, dann gehe ich nach links. Also, hier scheint Abraham die Zusage Gottes, dass ihm das Land Kanaan gehört, preiszugeben. Aber in Wirklichkeit handelt Abraham hier aus Glauben. Er ist davon überzeugt, dass die Zusage, die Gott ihm gegeben hat, nicht gegen das Gebot der Liebe verwirklicht wird. Davon ist er überzeugt. Das können wir auf das Zusammenleben in der Gemeinde anwenden. Etwas, was im Umgang miteinander dem Gebot der Liebe widerspricht, kann nicht der Verwirklichung von Zusagen Gottes dienen. Das ist der Grundsatz. Da bestätigen vielleicht Ausnahmen die Regel, aber der Grundsatz bleibt. Gott verwirklicht seine Zusagen nicht gegen das Gebot der Liebe. Spiele darum Glauben und Liebe nicht gegeneinander aus. Es wird in Vers 10 weiter berichtet. Lot schaute sich um. Er sah, dass es in der Jordanebene reichlich Wasser gab. Bevor der Herr Sodom und Gomorra zerstörte, war es dort wie im Garten Gottes oder wie am Nil in Ägypten. Und das bis hinab nach Zoar. Deshalb entschied sich Lot für die Jordangegend und zog nach Osten. So trennten sich die beiden. Abraham blieb im Land Kanaan, Lot ging ins Gebiet der Jordanstädte und kam mit seinen Zelten bis nahe bei Sodom. Die Bewohner von Sodom waren sehr böse Leute, die gegen den Herrn sündigten. Lot ist für Abraham ein lieber Bruder. Das ist die Ehre, die Abraham Lot erweist, aber Lot hat nicht den Glauben Abrahams. Und das fügt Gott dann auf die Weise, dass Abraham sich für das entscheidet, was scheinbar die bessere Wahl ist. Nämlich die üppige Jordan-Gegend.
Lot entscheidet sich.
Lot, genau. Lot entscheidet sich für die damals noch üppige Jordan-Gegend. Er hat die Aussicht dort nicht mehr als Nomade leben zu müssen, sondern da gibt es eben ein Fleckenland. Da ist immer Wasser, da ist immer Grün, hier kann ich mich niederlassen. Das Land Kanaan ist eben eine Gegend, da gibt es keine Gegend, wo ständig Gras wächst. Da muss man umherreisen mit allem, was man hat. Lot, Vers 10, sieht. Also er richtet sich nach dem, was vor Augen ist. Abraham richtet sich nach dem, was der Zusage entspricht. Er weiß, ich kann es Gott überlassen, wie er seine Zusagen wahrnimmt. Abraham, das ist auch noch wichtig, hat Lot hier nicht gefoppt. So nach dem Motto, ich kenne meinen Lot auch, das ist der ich kenne den Gegner ja auch, der braucht, wenn der die sieht, der wird dann auswandern. Lot trifft hier eine eigenständige moralische Entscheidung, für die er selbst verantwortlich ist. Abraham trägt daran keine Schuld. Gleichzeitig gilt, dass Gott nicht zulässt, dass sich Lot für Kanaan entscheidet. Auch hier ist Gott im Geheimen am Wirken. Er lässt nicht zu, dass Lot Kanaan bekommt. Kapitel 13, Vers 14. Nachdem Lot sich von Abraham getrennt hatte, sagte der Herr zu Abraham: Sieh dich von hier aus nach allen Seiten um, nach Norden, nach Süden, nach Osten, nach Westen. Das ganze Land, das du siehst, will ich für immer dir und deinen Nachkommen geben. Ich werde deinen Nachkommen so zahlreich machen wie den Staub auf der Erde. Niemand kann ihn zählen. Ebenso wenig können deine Nachkommen gezählt werden. Durchzieh das Land nach allen Richtungen. Dir und keinem anderen will ich es geben. Abraham zog mit seinen Zelten weiter und nahm seinen Wohnsitz in Hebron bei den Eichen von Mamre. Dort baute er einen Altar für den Herrn. Eben noch hat Abraham aus Glauben an den unsichtbaren Gott gehandelt. Und als Antwort darauf wiederholt Gott seine Zusage. Also Abraham kann an der Antwort Gottes herauserkennen, dass Lot jetzt nach Sodom verschwunden ist. Das hat Gott so gefühlt. Warum? Weil Gott Abraham und seine Nachkommen dieses Land Kanaan als ewigen Besitz gegeben hat. Also zunächst sollen Abraham und seine Nachkommen nur ein Stück dieser Erde besitzen, das Land Kanaan. Wir haben es vorhin gehört. Letztlich ist es so, es zielt darauf, dass alle Nachkommen Abrahams irgendwann die ganze Erde in Besitz nehmen. Die ganze neue Welt. Ja, von Abraham können wir lernen, was Jesus selber an einer Stelle seinen Jüngern ins Stammbuch schreibt. Lukas 22, Verse 24 bis 26. Es kam unter ihnen ein Streit darüber auf, wer von ihnen als der Größte zu gelten habe. Da sagte Jesus zu ihnen: Die Könige üben Macht über ihre Völker aus und die Tyrannen lassen sich sogar noch Wohltäter des Volkes nennen. Bei euch muss es anders sein. Der Größte unter euch muss wie der Geringste werden und der Führende wie einer, der dient. Abraham demütigt sich vor Lot, weil er ihn liebt, und auf diese Weise empfängt er die Zusage Gottes. Der zweite Punkt: Trage aus Liebe mutig dazu bei, dass Gottes Herrschaft ausgebreitet wird. Man könnte sagen, im Kapitel 13, da ist Abraham jemand, der sich aus Liebe zurücknimmt. Man kann sagen, das ist auch ein innerer Kampf, den er auszuhalten hat, nämlich seine von der Gesellschaft hergegebene Stellung nicht zu seinem eigenen Vorteil auszunutzen, sich zurückzuhalten. In Kapitel 14, da ist Liebe und Kampf anders zugeordnet. Hier tritt Abraham als Krieger auf, um Lot zu retten. Kapitel 14, Vers 1. Damals geschah es. Amraphel, der König von Shinar, Arjoch, der König von Elasar, Kedor Laomer, der König von Elam, und Tidal, der König von Goyim, zogen ins Feld gegen Bera, den König von Sodom, gegen Birsha, den König von Gomorra, gegen Shinab, den König von Adma, gegen Shemeba, den König von Seboim, und gegen den König von Bela, das heißt Zoar. Die letztgenannten Könige schlossen sich zusammen und zogen mit ihren Truppen in das Siddim-Tal, wo heute das Salzmeer ist. 12 Jahre lang hatten sie unter der Oberherrschaft von Kedor Laomer gestanden. Im 13. Jahr hatten sie dagegen aufbegehrt. Jetzt im 14. Jahr rückten Kedor Laomer und die mit ihm verbündeten Könige heran. Zuerst besiegten sie die Raphaiter in Ashterot Kanaim, die Susiter in Ham, die Emiter in der Ebene von Kirjatayim und die Horiter in ihrem ganzen Gebiet vom Bergland Seir bis hinunter nach El Paran am Rand der Wüste. Von dort wandten sie sich nach Ein Mishpat, das jetzt Kadesh heißt, und unterwarfen die Amalekiter in ihrem ganzen Gebiet, sowie auch die von Amoritern besiedelte Gegend von Hatzezon Tamar. Ja, es gibt ja ein Leitwort. König taucht immer wieder auf. Also die Liste von Königen wird schön sauber aufgezählt. Lauter imposante Gestalten. Und das alles vor dem Hintergrund, die in Kapitel 14, der Frage, die in Kapitel 14 geklärt wird, wer ist der König in Kanaan? Wer ist der wahre, rechtmäßige König in Kanaan? Wer hat das Recht, dort unter Gott zu herrschen? Jemand wie Kedor Laomer? Dieser Kedor Laomer war damals der mächtigste König in der Gegend. Er hat ein Bündnis gehabt mit anderen Königen, man kann sagen heutiges Irak und noch ein Teil der Türkei. Und die kommen dann von da oben, erstmal ziehen sie den Euphrat rauf und dann das Jordantal runter. Und überall, wo sie ihnen Leute entgegenstellen, werden diese besiegt. Und da machen sie, also ganz bis zum Roten Meer gekommen sind, machen sie so einen Bogen und kommen dann ins Gebiet von Sodom und Gomorra. Und dann wird deutlich, warum diese Geschichte überhaupt berichtet wird. Also, ja, weil dort so Lot ist. Und warum spielt Lot so eine Rolle? Ja, er ist der Neffe von Abraham. Und warum, also wird das alles berichtet? Ja, jetzt wird sich zeigen, wie wird Abraham auf diese Situation reagieren, dass sein Neffe Lot von den Königen gefangen genommen wird. Von Vers 8 wird weiter berichtet. Der König von Sodom, der König von Gomorra, der König von Adma, der König von Zeboim und der König von Bela zogen aus und ordneten sich zur Schlacht gegen Kedor Laomer, den König von Elam, gegen Tidal, den König von Goyim, gegen Amraphel, den König von Shinar, und gegen Arioch, den König von Elasar. 4 Könige gegen 5. Nun war das Siddim-Tal voll von Asphaltgruben. In diese Gruben fielen die Könige von Sodom und Gomorra, als sie sich zur Flucht wandten. Die anderen Könige flohen in das Gebirge. Die Großkönige plünderten Sodom und Gomorra und nahmen alles Hab und Gut sowie alle Lebensmittelvorräte mit. Auch Abrahams Neffen Lot schleppten sie mit, dazu seinen ganzen Besitz. Er wohnte damals nämlich in Sodom. Die Entscheidung von Lot, spätestens hier wissen wir, die war falsch. Es war falsch von Lot, sich nicht seinem Onkel Abraham unterzuordnen und in Kanaan zu bleiben. Es war falsch von ihm, nach dem Augenschein eine Entscheidung zu treffen, die ihm größtmöglichen irdischen Wohlstand sichern sollte. Jetzt könnte man denken, das ist doch nur gerecht. Also Lot kriegt jetzt die Quittung dafür, dass er sich so entschieden hat. Man könnte als Leser befriedigt sein und sagen, ja, dieser Lot, der bedroht den wahren Helden Abraham die ganze Geschichte durch. Abraham hat auch mit dem nur Probleme. Also man könnte das auch aufs Gemeindeleben hinbeziehen, also dass man eben denkt, ach, mit bestimmten Gemeindegliedern hat man nur Probleme. Es wäre viel schöner, wenn die endlich einen Abgang machen. Die gehen dann nur auf die Nerven. Wie gesagt, Abraham hat diese ganze Geschichte mit Lot schon gehabt. Was macht er? Er zieht für Lot in den Krieg. Von Vers 13 an wird weiter berichtet. Einer von denen, die sich retten konnten, kam zu Abraham, dem Hebräer, und berichtete ihm alles. Abraham lebte damals bei den Eichen des Amoriters Mamre, der ein Bruder von Eschkol und Ana war. Alle drei waren mit Abraham verbündet. Als Abraham hörte, dass sein Bruder in Gefangenschaft geraten war, rief er seine kampferprobten Leute zusammen, 318 zuverlässige Männer, die alle in seinen Zelten geboren worden waren. Mit ihnen jagte er den siegreichen Königen nach, bis er sie in der Gegend von Dan einholte. Er teilte seine Männer in verschiedene Gruppen und überfiel die Könige bei Nacht. Er besiegte sie, verfolgte sie bis nach Hoba, nördlich von Damaskus. Den ganzen Besitz seines Neffen Lot brachte er wieder zurück. Auch Lot selbst samt den verschleppten Frauen und den übrigen Gefangenen. Lot hat es allein Abraham zu verdanken, dass er mit dem Leben davonkommt, dass er wieder in seine Heimat zurückkehren kann, die er sich einst ausgesucht hat. Vielleicht noch etwas zu den Zahlen. 318 zuverlässige Männer hat Abraham. Und da wird schon deutlich, also Abraham war zu jener Zeit einer der mächtigsten Männer in Kanaan. 318 hört sich nicht so viel an. Die Truppenstärke damals, die war allerhöchstens, also der Kedor oder Oma hatte allerhöchstens 2.000 bis 3.000 Mann. Allerhöchstens. Und von daher ist es immer noch ein Wunder, dass Abraham mit 318 Leuten sich dem entgegenstellt. Aber die anderen Könige hatten auch kaum eine Chance. Also so ein Ort wie Sodom hatte wahrscheinlich ungefähr 100 Einwohner. 50 Soldaten. Ja, also das sind so die Zahlenverhältnisse von damals. Also die Zahl 318 soll zum Ausdruck bringen, wow, dieser Abraham, das war eine echte Adresse in Kanaan. Der hätte, wenn er wollte, schon viel früher militärisch sich Gebiete in Kanaan sichern können. Hat er nicht gemacht. Stattdessen setzt er seine militärische Kraft dafür ein, einen seiner Neffen zu retten. Vers 17, als Abraham nach seinem Sieg über Kedor, Laoma und die anderen Könige zurückkehrte, zog ihm der König von Sodom entgegen ins Schare-Tal, das jetzt Königstal heißt. Also dass der König von Sodom Abraham entgegenzieht, das wird wahrscheinlich bewusst doppeldeutig gehalten. Es kann feindlich gemeint sein oder freundlich. Und es ist vom Zusammenhang her feindlich gemeint. Der König von Sodom, der eben von Abraham gerettet wurde, zieht ihm mit einer falschen Gesinnung entgegen, mit einer boshaften Gesinnung. Er bildet den Gegensatz zu einem anderen König, der Abraham begegnet. Der König von Sodom bildet den Gegensatz zu einem anderen König, der Abraham begegnet. Vers 18, aber Melchisedek, der König von Salem, brachte Brot und Wein heraus. Er war nämlich Priester Gottes, des Höchsten. Er segnete Abraham und sagte, der höchste Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, segne dich. Und gepriesen sei der Gott, sei Gott der Höchste dafür, dass er dir den Sieg über deine Feinde gegeben hat. Abraham gab ihm den zehnten Teil von allem, was er bei sich hatte. Da taucht also jetzt ein König auf aus Salem. Später wird deutlich, das ist Jerusalem. Er ist dort zu jener Zeit König und es gab, also jede Stadt hatte dort ihren König. Ne? Und der König von Salem war zu jener Zeit Melchisedek. Und überraschend ist jetzt, also er ist kein Götzendiener, sondern er ist ein Priester Gottes des Höchsten. Und er hat die Gabe, richtig zu deuten, was da geschehen ist. Mit dem Krieg, den Abraham gegen die Könige geführt hat. Melchisedek erkennt, dass Abraham ein Diener Gottes des Höchsten ist und dass Gott ihn gesegnet hat. Ja, dieser Melchisedek, der taucht dann im Neuen Testament später nochmal auf. Ist irgendwie so eine rätselhafte Gestalt. Also er taucht hier einmal auf in der Erzählung, Kapitel 14, und das war es dann auch. Danach lesen wir nicht wieder von ihm. Im Psalm 110 wird er nochmal wieder aufgegriffen und dann im Hebräerbrief. So eine rätselhafte Gestalt. Aber er war ein normaler Mensch, ein König in Salem, der mehr über Gott wusste als alle anderen Könige seiner Zeit. Was hier bemerkenswert ist, dieser Melchisedek, König von Salem, wird als Priester Gottes des Höchsten bezeichnet. Also hier klingt es schon an. Melchisedek ist König, aber er ist ein König, der sich einem anderen König unterordnet, der in Kanaan das Sagen hat, nämlich Gott, der Höchste. Und man kann so sagen, Melchisedek erkennt Abraham als seinesgleichen. Abraham ist auch eine Art König, aber er handelt auch so in Kanaan, dass deutlich wird, er hat einen König über sich, Gott den Höchsten. Aber weil eben Melchisedek nicht nur König ist, sondern Priester, ordnet sich Abraham, also auf der Ebene des Königtums, kann man sagen, sind Melchisedek und Abraham auf einer Ebene. Ne, Melchisedek als König kommt dem König Abraham entgegen und sagt, hier, ich weiß, du hast eine schwere Schlacht hinter dir, kannst du erstmal sagen, essen, du und deine Leute. Aber dann ist er eben auch noch Priester und deswegen ordnet sich Abraham dem Melchisedek unter. Melchisedek, das sieht Abraham, ist ein Vertreter Gottes des Höchsten. Und dem beuge ich mich. Abraham gab ihm den zehnten Teil von allem, was er bei sich hatte. Er gibt damit zum Ausdruck, du bist Vertreter des höchsten Gottes und der ist der oberste König hier in Kanaan. Ich habe hier eben einen grandiosen Sieg errungen, aber es war nicht ich, der hier letztlich den Sieg errungen hat, es war Gott. Vers 20, gepriesen sei Gott der Höchste dafür, dass er dir den Sieg über deine Feinde gegeben hat. Und dann wieder der Gegensatz, Vers 21, da tritt wieder der König von Sodom auf. Der König von Sodom hingegen forderte Abraham auf, gib mir meine Leute zurück, alles andere kannst du behalten. Aber Abraham erwiderte, ich schwöre bei Jahwe, dem höchsten Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, ich behalte nichts von dem, was dir gehört, auch nicht einen Faden oder Schuhriemen. Du sollst nicht behaupten können, ich habe Abraham reich gemacht. Ich nehme nichts für mich, nur das nehme ich, was meine Leute bereits verzehrt haben und was von der Beute auf meine Bundesgenossen Aner, Eschkol und Mamre fällt. Die sollen ihren Anteil behalten. Also Abraham kennt er kriegt mit, dass der König von Sodom irgendeinen Trick vorhat. Also er will Abraham etwas überlassen. Ja, kannst du behalten. Also meine Leute will ich zurück, aber die Leute kannst du behalten. Abraham aber ahnt, nee, das wird er mir hinterher wieder aufs Brot schmieren. Hier aber, der Selbstherrliche, König in Kanaan, der hier die kleinen Stadtkönige ausbeutet. Das sieht Abraham voraus und sagt dann eben, ich nehme nichts für mich. Du sollst nicht behaupten können, ich habe Abraham reich gemacht. Und auf der anderen Seite ist Abraham großzügig gegen die Leute, die mit ihm gekämpft haben, hier seine Bundesgenossen Aner, Eschkol und andere, die sollen ihren Anteil bekommen. An Abraham können wir hervorragend studieren, was es heißt, aus Liebe und in Liebe zu leben und wie das Leben in der Liebe gleichzeitig nicht etwas Formloses ist. Also lieben heißt nicht immer zurücktreten. Das kann so sein. Also Beispiel Kapitel 13. Ne? Abraham hat eigentlich das Recht, gegen Lot, gegenüber als Autorität aufzutreten. Er verzichtet darauf, weil er ahnt, dass dies böses Blut gibt, unnötige Streitigkeiten. Und in Kapitel 14, da begreifen wir, dass die Liebe in anderen Zusammenhängen Taten erfordert. Vollen Einsatz. Hier bei Abraham sogar der Einsatz des eigenen Lebens. Das bedeutet zum Beispiel im Umgang in der Gemeinde miteinander, manchmal ist eine deutliche Ermahnung nötig gegenüber Gemeindegliedern. Also da geht es nicht zu sagen, nee, also die Liebe gebietet immer eine gewisse Sanftmut. Das, was hier als Sanftmut ausgegeben wird, das ist dann in Wirklichkeit eine Form von Gleichgültigkeit. Also die Liebe gebietet, dass ihr euch nicht gegenseitig einfach laufen lasst in Richtungen, die schlecht sind. Das ist auch eure Verantwortung, die ihr gegeneinander habt, euch zu ermahnen, wenn ihr seht, da ist einer auf dem falschen Weg. Es gibt also keinen falschen Frieden in der Gemeinde. Wenn Brüder und Schwestern in geistlicher Not sind, ist es richtig und notwendig, ihnen zu helfen und manchmal in einer Art und Weise, die sie selbst nicht für gut halten. In dem Moment. Ja, Liebe und Kampf gehören im Glauben zusammen. Gott breitet seine Herrschaft aus durch Liebe und durch Kampf. Und hier braucht es Weisheit, also zu wissen, wann trete ich zurückhaltend auf aus Liebe, wann aber stelle ich mich meiner Verantwortung und tue Dinge, für die ich nicht von allen Seiten Beifall ernte. Ich schließe mit dem Hinweis auf Hebräer 2, Verse 11 bis 18. Christus, er ist der Streiter für seine Brüder. Denn der Sohn, der die Menschen Gott weiht und die Menschen, die von ihm Gott geweiht werden, stammen alle von demselben Vater. Darum schämt der Sohn sich nicht, sie seine Brüder zu nennen. Er sagt zu Gott, ich will dich meinen Brüdern bekannt machen, in der Gemeinde will ich dich preisen. Er sagt auch, ich will mein Vertrauen auf Gott setzen und fährt fort, hier bin ich mit den Kindern, die Gott mir gegeben hat. Weil diese Kinder Menschen von Fleisch und Blut sind, wurde der Sohn ein Mensch wie sie, um durch seinen Tod den zu vernichten, der über den Tod verfügt, nämlich den Teufel. So hat er die Menschen befreit, die durch ihre Angst vor dem Tod das ganze Leben lang Sklaven gewesen sind. Nicht für die Engel setzt er sich ein, sondern für die Nachkommen Abrahams. Das, was hier in Abraham schon vorgeschattet ist, das findet in Jesus dann seine volle Ausprägung. Als Jesus zum Kreuz unterwegs ist, kommt beides zusammen, Liebe und Kampf. Auch in der Ausprägung, wie sie bei Abraham erscheint. Jesus hält sich zurück, er zeigt nicht seine Macht. Er hätte die Vollmacht, Engel zu rufen, die ihm auf dem Weg ans Kreuz, die ihn davor bewahren würden. Aber Jesus ordnet sich, weil er hat Brüder vor Augen, Brüder und Schwestern. Und er weiß, wenn ich die gewinnen, wenn ich die retten will, komme ich nicht am Kreuz vorbei. Und auch das Element des Kampfes haben wir hier. Christus, um seine Brüder zu retten, gibt alles. Abraham, dem bewahrt Gott, dass er am Leben bleibt. Christus wurde nicht bewahrt. Er wurde von Gott in den Tod gegeben und danach von den Toten auferweckt. Und von Christus lernen wir, dass wir die Brüder und die Schwestern in der Gemeinde achten und ehren sollen, auch in der Weise, dass wir ihnen eine Liebe zeigen, die sie bitter nötig haben. Also gerade die Brüder und Schwestern in der Gemeinde, die schwach sind, die wir möglicherweise auch nicht gerne ständig dabei haben. Gerade die brauchen unsere Unterstützung. Selbst wenn es dann am Ende so aus das Ergebnis hat, dass sie irgendwann doch die Gemeinde verlassen. Auch bei Lot ist es so, am Ende geht er doch seinen Weg. Ohne Arbeit. Darum schämt der Sohn sich nicht, sie seine Brüder zu nennen. Er sagt zu Gott, ich will dich meinen Brüdern bekannt machen. In der Gemeinde will ich dich preisen. Und dann weiter, hier bin ich mit den Kindern, die Gott mir gegeben hat. Amen.